Willkommen beim IP Courses Podcast, dem Podcast für europäisches Patentrecht.
Liebe Zuhörer, stellen Sie sich vor, Sie werden von einem europäischen Patent bedroht, Sie bekommen eine Abmahnung und Sie möchten gegen dieses Patent vorgehen. Sie schauen in das europäische Patentregister und sehen, es ist ein Einspruchsverfahren anhängig, aber die Einspruchsfrist ist bereits abgelaufen. Sie möchten diesem Verfahren beitreten und Sie versuchen es einmal, Sie versuchen es zweimal und beide Male funktioniert es nicht. Dass es solche Situationen tatsächlich geben kann, das werden wir heute sehen und bei mir ist heute Michael Stadler, der uns eine Entscheidung mitgebracht hat. Hallo Michael.
Servus Lukas.
Um was geht's denn heute? Was hast du uns mitgebracht für eine Erfindung?
Ja, in technischer Hinsicht geht's um ein relativ banales Gerät, nämlich um einen elektrischen Haut- und Gesichtsreiniger. Es ist da so eine elektronische Gesichtsbürste, die hat so pulsierende Silikonnoppen, mit der die Haut gereinigt und gepeelt und auch massiert wird. Der Patentanspruch, den wir hier erteilt bekommen haben, der ist relativ umfangreich. Wir haben eine Silikonaußenseite mit zwei unterschiedlichen Seiten. Auf der ersten Seite haben wir feine und dicke Noppen zur Hautreinigung und auf der zweiten Seite haben wir glatte Rippen oder Punkte zur Massage der Haut. Und dann haben wir noch einen oszillierenden Motor, der diese Bürstenflächen in Vibration versetzt und letztlich wird der Motor auch noch gesteuert. Und diese Merkmale finden sich im Prinzip im Patentanspruch.
Das heißt einfach ein Gerät, mit dem man sich das Gesicht reinigen und massieren kann.
Genau, im Prinzip ist es da so ein wenig an der Grenze zwischen Wellness und Gesichtsreinigung, so habe es zumindest ich verstanden. Es gibt dann auch eine schöne Abbildung von dem Gerät, wo interessanterweise schon bevor das Patent eigentlich dem Inhaber gehört hat, schon der Markenname vom Inhaber drauf gestanden ist.
Auch spannend. Das scheint ja, wie ich schon angedeutet habe, ein umstrittenes oder umkämpftes Gebiet zu sein, die elektronischen Gesichtsreinigungsbürsten.
Der Consumer-Markt ist halt heiß umkämpft und gerade dieses Produkt kann halt theoretisch jeder kaufen und von daher ist es natürlich auch sehr plausibel, dass die Patentinhaber oder die Unternehmen darum streiten, wer halt welches Gesichtsreinigungsgerät verkaufen kann.
Nachdem so ein Beitritt ja in der Praxis relativ selten vorkommt, schauen wir uns vielleicht diesmal zuerst die Rechtsquellen für diesen Beitritt an, bevor wir uns in die Tiefen des Verfahrens hineinbegeben. Was regelt diesen Beitritt und warum geht das überhaupt?
Der Beitritt ist in Artikel 105 des Europäischen Patentübereinkommens geregelt. Vielleicht noch kurz, warum gibt es den oder welchen Sinn hat dieser Beitritt überhaupt? Wir haben ja die Situation, dass bis zur Erteilung das Europäische Patentamt zuständig ist, das Patent zu erteilen und danach geht die Zuständigkeit für das Europäische Patent an die nationalen Behörden bzw. ans UPC über. Das heißt, die Zuständigkeit endet grundsätzlich mit der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung. Und danach gibt es nur mehr punktuelle Zuständigkeiten und die wichtigste dabei ist der Einspruch. Das heißt, wenn ich jetzt einen Einspruch laufen habe beim Europäischen Patentamt, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, das Patent zentral zu vernichten. Das Problem ist jetzt, wenn ein Einspruch anhängig ist und parallel Verletzungsverfahren laufen, wie kann ich denn gegen den Rechtsbestand des Patents vorgehen?
Das ist eigentlich hätte unser vermeintlicher Verletzer ja einfach selber in der Einspruchsfrist einen Einspruch einlegen können und dieses Problem hätte sich nicht ergeben. Jetzt ist es aber so, dass er offensichtlich erst zu einem späteren Zeitpunkt auf dieses Patent aufmerksam geworden ist, also als schon ein Einspruchsverfahren anhängig war, aber nach dem Ablauf der Einspruchsfrist. Wie kann man denn da jetzt vorgehen?
Ja, der normale Einspruch wäre verspätet und grundsätzlich wärst du damit auch ins nationale Nichtigkeitsverfahren verwiesen. Ganz interessant ist, einige, darunter auch das österreichische Nichtigkeitsverfahren, die sind sogar dadurch blockiert, dass es einen zentralen Einspruch gibt. Das heißt, es muss irgendeine Möglichkeit geben, dass der vermeintliche Verletzer sich jetzt direkt am Einspruchsverfahren beteiligt. Und das ist genau die Idee, die dem Beitritt zugrunde liegt.
Welche Voraussetzungen müssen denn jetzt erfüllt sein im Europäischen Patentübereinkommen, dass man jetzt zu einem Verfahren beitreten kann? Denn es ist ja grundsätzlich problematisch, man möchte ja nicht die Einspruchsfrist einfach jeden offen lassen, damit man diese Verfahren ewig lang verzögert, sondern es muss schon einen speziellen Anreiz geben.
Genau. Hier haben wir den Artikel 105 und der ist zwar zu Beginn ganz breit und sagt, jeder Dritte kann nach Ablauf der Einspruchsfrist einem Einspruch beitreten, aber er muss eben bestimmte Dinge nachweisen. Und der Klassiker ist, dass gegen ihn eine Klage wegen Verletzung des Patents erhoben worden ist. Das ist sozusagen der Normalfall. Hier wird es allerdings auch noch interessant werden, dass er auch dem Verfahren beitreten kann, wenn er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Feststellungsklage erhoben hat. Nämlich eine konkrete Klage darauf, dass ein Gericht feststellt, dass unser vermeintlicher Verletzer gerade nicht verletzt.
Aber das heißt, es muss in jedem Fall ein gerichtliches Verfahren anhängig sein, damit er beitreten darf.
Genau, es muss ein gerichtliches Verfahren geben. Und dann haben wir in Regel 89 auch noch eine Frist von 3 Monaten, innerhalb der der Beitritt erklärt werden muss. Und die 3 Monate beginnen an dem Tag zu laufen, an dem eine der Klagen erhoben worden ist. Auch das ist ein Begriff, der uns noch weiter beschäftigen wird.
Und was ist die Konsequenz, wenn ein vermeintlicher Verletzer dem Verfahren beitritt?
Der kann im Prinzip agieren wie ein Einsprechender. Und das Interessante ist, er kann auch, das hat uns auch die Rechtsprechung aus der G1 aus 94 gezeigt, komplett neue Einspruchsgründe vorbringen.
Gut, jetzt haben wir mal den rechtlichen Rahmen abgesteckt. Jetzt wieder zurück zu unserem Verfahren. Was ist denn in der ersten Instanz passiert?
Das Patent wurde erteilt. Es gab da einige kleinere Änderungen und rechtzeitig und innerhalb der Frist wurde von einem Einsprechenden Einspruch eingelegt. Und während des Einspruchsverfahrens hat dann unsere Patentinhaberin einen vermeintlichen Verletzer, der sich dann später dem Verfahren anschließen wollte, verwarnt. Im August 2022 kam es zu einer Unterlassungsaufforderung mit Frist zur Stellungnahme und auch unser vermeintlicher Verletzer wollte das nicht auf sich sitzen lassen und hat jetzt seinerseits die Patentinhaberin aufgefordert zu antworten, damit hier rechtliche Klarheit herrscht.
Klingt jetzt beides für mich nicht so, als wäre einer dieser beiden Gründe nach Artikel 105 bereits erfüllt.
Ja, da hast du völlig recht, aber trotzdem hat unser vermeintlicher Verletzer im November 2022 eine erste Beitrittserklärung aufgrund der Abmahnung abgegeben. Der Patentinhaber wollte darauf das Verfahren verschieben und offenbar ist es dem Beitretenden irgendwie bewusst geworden, dass es nicht allein ausreicht, eine Beitrittserklärung abzugeben aufgrund der Verwarnung, sondern er muss auch notwendigerweise eine negative Feststellungsklage einreichen. Und das hat er auch gemacht im Februar 2023, also ein halbes Jahr nach der ersten Unterlassungsaufforderung, ist dann diese negative Feststellungsklage beim Landgericht Düsseldorf eingereicht worden. Basierend auf dieser negativen Feststellungsklage hat er dann im März 2023 eine zweite Beitrittserklärung abgegeben.
Jetzt muss man sagen, wenn man sich diesen Zeitstrahl anschaut, dann sieht man, dass diese zweite Beitrittserklärung eine Woche vor der mündlichen Verhandlung, also der schon angesetzten mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren eingereicht worden ist. Das ist schon relativ spät, würde ich sagen.
Ja, das ist relativ spät und ich glaube, dass das auch ein Grund gewesen sein könnte, warum die Einspruchsabteilung damit jetzt nicht so freundlich und umsichtig vorgegangen ist, wie man es normalerweise erwarten würde. Man muss aber auch dazu sagen, das Recht zum Beitritt kennt eigentlich jetzt nicht das Verspätungsregime, das wir für Beweismittel oder neue Hilfsanträge haben, sondern das ist ein Recht, das man eigentlich generell geltend machen kann. Von daher, ja, ist ein schon recht später Zeitpunkt im Verfahren und sicherlich wäre das besser gewesen. Man hätte das früher gemacht, aber es ist zu dem Zeitpunkt nun mal passiert.
Das heißt, die Einspruchsabteilung ist jetzt relativ kurzfristig mit einem neuen Einspruch konfrontiert worden, weil durch diesen Beitritt ja grundsätzlich neue Einspruchsgründe und auch neue Dokumente und Fakten vorgelegt werden können. Was ist dann weiter passiert? Ist diese mündliche Verhandlung abgehalten worden und dann entschieden worden oder ist es zu einer größeren Verzögerung des Verfahrens gekommen?
Nein, die mündliche Verhandlung wurde abgehalten und es kam wohl auch zu einer Entscheidung und die ist dann im Mai 2023 ergangen. Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war die Feststellungsklage in Deutschland aber noch nicht einmal zugestellt. Es hat ja auch extrem lange gedauert, eigentlich ungewöhnlich lange. Erst am 15.05.23, also gut 3 Monate, nachdem die Klage beim Landgericht Düsseldorf eingegangen ist, wurde die erst dem Patentinhaber mit Sitz in Schweden zugestellt und eine Empfangsbescheinigung durch den Patentinhaber gab es überhaupt erst im Juni 2023. Zu dem Zeitpunkt war das Verfahren erstinstanzlich schon entschieden.
Warum das relevant ist, das werden wir auch noch ein bisschen später sehen. Gut, dann schauen wir uns als nächstes vielleicht an, wie ist denn diese Entscheidung ausgegangen und was hat die Einspruchsabteilung mit diesen zwei Beitritten oder Beitrittsversuchen gemacht?
Ja, schauen wir vielleicht zuerst, was sich inhaltlich ergeben hat. Da hat uns ja schon mal jemand die Frage gestellt, wie es denn aussieht, wenn abhängige Patentansprüche unzulässig geändert wurden. Hier haben wir ein Beispiel dafür im echten Leben. Hier wurden nämlich Merkmale aus der Beschreibung aufgenommen, und zwar in einen neuen Patentanspruch 3, der also rückbezogen auf Patentanspruch 1 und 2 war. Und es stellt sich heraus, dass diese neu aufgenommenen Merkmale nicht in Kombination mit dem abhängigen Anspruch 2 offenbart waren. Und das stellt eine Überschreitung der Offenbarung nach Artikel 123.2 dar. Es gab auch noch einen Patentanspruch 4, was zu einem ähnlichen Problem gekommen ist, nämlich aufgrund der Änderungen hat sich da eine kleine Bedeutungsverschiebung ergeben. Ursprünglich gab es nur eine Seite mit Noppen. Im Verlauf des Verfahrens gab es dann zwei Seiten mit Noppen und es wurden auch zwei unterschiedliche Noppengrößen eingeführt, sodass man jetzt glauben konnte, dass es insgesamt drei verschiedene Noppengrößen gab. Auch das stellt nach Ansicht der Einspruchsabteilung eine Überschreitung der Offenbarung dar.
Jetzt haben wir in unserer Besprechung der Hörerfrage gesagt, so ein Problem ließe sich relativ leicht lösen, indem man diese abhängigen Ansprüche einfach streicht. Hat es unsere Patentinhaberin in diesem Fall auch versucht?
Ja, genau das hat sie gemacht und genau damit ist sie im Endeffekt auch durchgekommen. Letztendlich, wenn man das rechtzeitig macht, ist es überhaupt kein Problem, einen abhängigen Patentanspruch zu streichen. Es gibt auch kein Hindernis, diese Patentansprüche später wieder einzuführen, wenn man die irgendwie braucht. Man muss natürlich dann das entsprechende Gericht davon überzeugen, dass es doch ursprünglich offenbart war. Inhaltlich gab es jetzt auch keine weiteren Einwände mehr. Die erfinderische Tätigkeit war gegeben, weil es offensichtlich kein so ein Reinigungsgerät gegeben hat, das zwei Seiten mit unterschiedlicher Struktur, mit unterschiedlicher Oberfläche hatte. Und damit war die Erfindung neu und erfinderisch.
Wie schaut es aber mit unserem Beitritt aus und dem vermeintlichen Patentverletzer?
Hier haben wir ja zwei erklärte Beitritte. Schauen wir uns zuerst den ersten an, da ist es relativ einfach. Hier gab es nämlich nur die Abmahnung, aber noch kein förmliches gerichtliches Verfahren. Das hat erst viel später stattgefunden. Unser Artikel 105 setzt aber ein gerichtliches Verfahren voraus. Daher hat dieser erste Beitritt nicht funktioniert und der Beitretende ist mit diesem Beitritt jedenfalls nicht zur Verfahrenspartei geworden.
Das haben wir ja schon vorausgesagt, das ist wenig überraschend. Wie schaut es aber mit dem zweiten Beitritt aus? Jetzt hat doch der vermeintliche Verletzer diese negative Feststellungsklage eingereicht und hat damit ein gerichtliches Verfahren anhängig gemacht. Das müsste jetzt doch eigentlich ausreichen, dass er dem Verfahren beitreten darf.
Ja, so hätte ich mir es eigentlich auch gedacht. Das Problem dabei war allerdings nur die Zustellung, die hat ja einige Zeit gedauert. Das heißt, die negative Feststellungsklage ist beim Gericht eingelangt vor der Entscheidung. Die Zustellung an den Patentinhaber hat aber erst nach der Entscheidung stattgefunden.
Das heißt, wir haben die Situation, dass der zweite Beitritt eingereicht worden ist zu einem Zeitpunkt, an dem die Klage der Patentinhaberin noch nicht zugestellt worden ist. Hätten wir jetzt nicht einfach abwarten können, bis diese Zustellung erfolgt ist und dann hätte alles seine Richtigkeit?
Wenn wir kurz in das Beschwerdeverfahren vorausblicken, das war genau die Sichtweise, die dann auch die Beschwerdekammer auf den Fall gehabt hat. Die hat gesagt, na, hätte jetzt das einfach abgewartet, wäre total einfach gewesen. Die Komplexität des Verfahrens wäre gering geblieben. Und die Beitretende hat da eine andere Idee gehabt, wohl unter Verweis auf die diesbezügliche Kommentierung in Singer-Stauder, nämlich dass die Einspruchsabteilung die Zulässigkeit vorläufig ausspricht. Die Einspruchsabteilung hat es aber insgesamt alles verneint und hat aber gemeint, nein, hier müssen wir nicht abwarten. Wir entscheiden nach der Sachlage, die sich uns am Entscheidungstag darstellt.
Das heißt, die eigentliche Frage ist, wann gilt denn eine Klage im Sinne des Artikels 105 als erhoben? Also wann ist dieser Stichtag, ab dem man beitreten kann und der dann auch die Frist auslöst, innerhalb der man den Beitritt einreichen muss? Welche Voraussetzungen müssen da erfüllt sein, dass diese Klage als erhoben gilt?
In dieser Allgemeinheit lässt sich das, glaube ich, gar nicht so ohne weiteres sagen. Wichtig ist dabei, dass das immer auch eine Frage des nationalen Rechts ist, wann eine solche Klage als erhoben gilt. Jetzt haben wir auch zwei unterschiedliche Fälle, nämlich die eine Situation des Artikel 105 Litera A, in dem der Patentinhaber die Klage erhebt und es dann auf die Zustellung an den Beitretenden ankommt. Wir haben aber hier genau den unterschiedlichen Fall, nämlich den, dass der Beitrittswillige auch selbst die negative Feststellungsklage erhoben hat nach Artikel 105 Litera B. Interessant ist da, dass die Beschwerdekammern, deren Entscheidungen hier zitiert werden, gar nicht groß zwischen diesen beiden Situationen unterscheiden. Wir haben hier zwei Fälle, auf die die Einspruchsabteilung Bezug nimmt. Das eine ist die T1138 aus 11 und das andere ist die T694 aus 1. Beiden ist gemein, dass sie sagen, es ist grundsätzlich ins jeweilige nationale Prozessrecht zu verweisen, hier also ins deutsche Recht. Und ich bin jetzt kein Experte im deutschen Recht, aber ich kann es auch fürs Österreichische sagen, es gibt auch im österreichischen Recht zwei unterschiedliche Formen der Anhängigkeit. Das eine, was in Deutschland als Gerichtshängigkeit oder in Österreich als Gerichtsanhängigkeit bezeichnet wird, das ist der Zeitpunkt, an dem das Dokument, die Feststellungsklage beim Gericht ankommt. Und das andere ist der Zeitpunkt, an dem die Klage beim Beklagten ankommt. In Deutschland wird das als die sogenannte Erhebung bezeichnet. Und das ist interessant, weil es das gleiche Wort ist, das auch im Artikel 105 verwendet wird. In Österreich würde man es als Streitanhängigkeit bezeichnen. Also wir haben zwei unterschiedliche Zeitpunkte, an denen die Klage sozusagen als erhoben gelten kann.
Jetzt macht es für mich für den Fall des Artikel 105 Litera A durchaus Sinn, dass man darauf abstellt, wann der vermeintliche Verletzer die Klage zugestellt bekommt, weil er erst dann tätig werden kann und davor nicht weiß, dass es überhaupt eine Klage gibt. Also da scheint die Streitanhängigkeit oder die Erhebung der richtige Zeitpunkt zu sein. Für die negative Feststellungsklage würde ich ja meinen, also für den Fall des Artikel 105 Litera B, scheint das nicht ganz so logisch zu sein, weil was hat das damit zu tun, wann der Patentinhaber die Klage zugestellt bekommt? Das liegt ja nicht in der Einflusssphäre des vermeintlichen Verletzers.
Ja, das würde ich auch so sehen. Das Ganze kommt eben aus einer Entscheidungslinie der Beschwerdekammern, wo wir eben die Verletzungsklage als das auslösende Moment für unseren Beitritt hatten. Das war eben die T694 aus 01. Da war es jetzt so, dass der Inhaber diese Klage erhoben hatte und dann argumentiert hat, dass der Beitritt verspätet war, weil er einfach die Frist für den Beitritt insoweit verkürzen wollte, dass er gesagt hat, es geht sofort ab dem Zeitpunkt, wo die Klageschrift beim Gericht eingelangt ist. Also zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Gerichtshängigkeit eingetreten ist. Da hat die Beschwerdekammer gesagt, nein, das geht nicht. Der vermeintliche Verletzer, der muss erst einmal davon wissen, dass er beklagt ist, bevor die Frist überhaupt zu laufen beginnen kann. Und das ist grundsätzlich sehr sinnvoll. Das heißt, hier hat man die Situation, dass es die Zustellung war, die diese Erhebung der Klage bewirkt hat.
Und welcher Sachverhalt ist der zweiten Entscheidung, der T1138 aus 2011, zugrunde gelegen?
In dieser Situation ging es eben konkret um eine negative Feststellungsklage. Hier hat man auch wieder ins nationale Recht verwiesen und sich einfach angeschaut, naja, wann gilt denn eine Klage nach deutschem Zivilprozessrecht als erhoben? Und da hat man sich eben im betreffenden Gesetz der deutschen Zivilprozessordnung im Paragraph 253 beholfen und hat gefunden, hier steht erhoben und damit hat man diesen Begriff einfach so ohne weiteres übernommen. Es war eher die grammatisch-sprachliche Auslegung meiner Ansicht nach, die dazu geführt hat, dass man hier nicht differenziert hat zwischen dem Einlangen bei Gericht und der Zustellung an den Patentinhaber, der Feststellungsbeklagter ist.
Führt denn dieser Verweis auf das nationale Zivilprozessrecht nicht zu einem relativ undurchsichtigen Ausgangslage für alle beteiligten Parteien? Ich habe hier eine Frist aus dem EPÜ, ich habe ein fristauslösendes Ereignis, das mit der Klageerhebung ausgelöst wird, aber ich weiß nicht aus dem EPÜ heraus, wann diese Frist für das Einreichen des Beitritts begonnen hat. Ist das nicht irgendwie eine etwas unbefriedigende Situation?
Ich finde es sehr und vor allem, ich finde auch wenn es die Beschwerdekammern hier nicht getan haben, man müsste es irgendwie separat handhaben, weil wenn ich unter Verweis auf das deutsche Recht sage, es kommt immer auf die Erhebung, also immer auf den Zeitpunkt dann, wo die Klage dem Beklagten zugestellt wird, dann ist das vernünftig für den ersten Fall, nämlich für den Fall, dass es die Verletzungsklage ist. Aber es kann, wie wir in unserem Fall auch sehen, zu Situationen kommen, dass es eine Verzögerung gibt, die dem Beitrittswilligen zum Nachteil gereicht, für die er überhaupt nichts kann. Weil was kann denn der dafür, dass die Zustellung seiner Klage in Schweden jetzt 3 Monate dauert? Das heißt, man hätte sich schon darüber Gedanken machen können, dass Klageerhebung hier autonom auszulegen ist und dass man sich, je nachdem, welcher Fall es ist, Verletzungsklage oder negative Feststellungsklage, an unterschiedlichen Zeitpunkten orientiert. Hätte man schon tun können, haben die Kammern aber nicht gemacht, weil sie einfach am Wort kleben geblieben sind und sich auf den gleichlautenden Begriff der Klageerhebung bezogen haben.
mit einem ganzen kurzen Rückgriff auf das österreichische Recht. In Österreich würde die Klageerhebung was anderes bedeuten, oder? Dann hätten wir plötzlich einen anderen Zeitpunkt.
Da haben wir den Begriff Gerichtsanhängigkeit, also zu dem Zeitpunkt, wann das Dokument bei Gericht eben eingelangt ist, und die Streitanhängigkeit. Die Erhebung könnte man nach österreichischem Recht vielleicht sogar als den Zeitpunkt ansehen, bei dem das Dokument bei Gericht eingegangen ist. Es ist meiner Ansicht nach nicht sehr sinnvoll, sich da auf das nationale Recht zu beziehen, weil diesen Begriff kann jeder anders wählen und wer weiß, wie das in den anderen Staaten des europäischen Patentübereinkommens ist.
Das heißt, wir wären uns eigentlich einig, dass es sinnvoll wäre, diesen Begriff auf die Einflusssphäre des vermeintlichen Verletzers und des Beitretenden abzustellen, weil dort, wo es seine Einflusssphäre erreicht, das wäre im Fall des Litera A der Zeitpunkt der Klagezustellung oder im Fall des Litera B der Zeitpunkt der Einreichung der Klage. In beiden Fällen habe ich eine Frist, mit der ich rechnen kann. Ich habe ein auslösendes Ereignis und es liegt alles in meiner Einflusssphäre, wie ich die weiteren Schritte setzen kann und nicht wie im gegenständlichen Fall, dass man tatsächlich warten muss, bis man eine Empfangsbestätigung vom Patentinhaber bekommt. Weil was wäre zum Beispiel, wenn der die nie unterzeichnet hätte? Ich wüsste nie, wann die Frist ausgelöst ist.
Naja, es wird in jedem Land wohl so eine Art Zustellfiktion geben. Das heißt, wenn nicht zustellbar ist und der sich versteckt, dann wird irgendwann die Zustellung fingiert werden. Aber das wäre dann sozusagen von Land zu Land unterschiedlich. Und man könnte dadurch prozesstaktisch als Patentinhaber durchaus was zu seinen Gunsten verschieben. Und das sollte man eigentlich vermeiden. Letztendlich kommt es aber auf unsere Meinung nicht an. Das Europäische Patentamt bzw. die Einspruchsabteilung haben das anders gesehen und interessanterweise wirft die Einspruchsabteilung hier unserem Beitretenden auch vor, dass der unnötig gezögert hat und dass er ja schon nach dem Verwarnungsschreiben im August 2022 eigentlich sofort hätte reagieren können, also kein Beitritt hätte formulieren sollen, sondern im Herbst 2022 idealerweise die Feststellungsklage einreichen hätte sollen. Das heißt, der hat über 6 Monate zugewartet und hier wird meiner Ansicht nach unrichtig, aber doch so ein Verspätungsargument konstruiert, das es beim Beitritt eigentlich nicht geben darf. Im Endeffekt kann ich die Einspruchsabteilung schon ein bisschen verstehen, dass ihnen da der Geduldsfaden gerissen ist. Nach 6 Monaten sollte man doch so eine Feststellungsklage eingebracht haben.
Und dann sollte sie auch zugestellt sein.
Ich finde nur, das sollte nicht die allgemeine Richtschnur werden, weil wir haben hier eben kein Verspätungsregime, sondern wir haben an sich klare Fristen und wir sollten wissen, wann diese Fristen zu laufen beginnen. Und wie lang sich da eine Partei zwischen Verwarnung und Feststellungsklage Zeit lässt, darauf soll es eigentlich nicht ankommen. Die Feststellungsklage sollte einfach nur rechtzeitig eingebracht sein und dann wäre der Beitritt gültig erklärt.
Das heißt zusammenfassend, wir haben eigentlich nur ein Verfahren mit dem ursprünglichen Einsprechenden und dem Patentinhaber. Der versuchte Beitritt ist nicht geglückt, zweimal nicht geglückt. Und nachdem die Einspruchsabteilung eben auch den zweiten Beitritt als unzulässig zurückgewiesen hat, ist die Beitretende nicht Verfahrenspartei geworden.
Genau so ist es, ja.
Und auch ihre Argumente und Dokumente haben nicht berücksichtigt werden müssen von der Einspruchsabteilung bei ihrer Entscheidung. Und also wenn wir wieder auf die inhaltliche Ebene zurückgehen, was hat die Einspruchsabteilung dann tatsächlich entschieden?
Die Einspruchsabteilung hat entschieden, das Patent im geänderten Umfang aufrechtzuerhalten, erstens, und zweitens, sie hat beide Beitritte zurückgewiesen.
Jetzt beschäftigen wir uns normalerweise mit Beschwerdeverfahren. Wir haben bis jetzt nur über das Einspruchsverfahren und die Beitritte im Einspruchsverfahren gesprochen.
Ja, die Einsprechende hat sich gegen die Entscheidung beschwert. Das Ganze ist dann unter dem Aktenzeichen T1286 aus 23 aktenkundig geworden und ein Beschwerdeverfahren ist initiiert worden.
Nachdem die Beitretende jetzt schon zweimal gescheitert ist mit ihrem Versuch des Beitritts, hat sie es jetzt noch einmal versucht und war sie dabei erfolgreich?
Ja, unsere Beitretende hat jetzt im August 2023, also ein Jahr nach der ersten Verwarnung, jetzt eine dritte Beitrittserklärung abgegeben. Schließlich war ja die Klage jetzt schon seit Juni zugestellt. Und gemeinsam mit dem Beitritt hat sie jetzt auch die Beschwerde erklärt.
Jetzt müssen wir wieder uns kurz auf den Zeitstrahl zurückversetzen. Wir haben die Entscheidung aus dem Mai und den Beitritt jetzt im August. Das heißt, der Beitritt ist nach dem Ende der Beschwerdefrist erfolgt. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Und auch die Beschwerde ist nach dem Ende der Beschwerdefrist erfolgt, was uns schon ein gewisses weiteres Problem zeigt, ja. Man muss aber sagen, für den Beitritt ist es egal. Wir wissen auch seit der Entscheidung G1 aus 94, dass der Beitritt während der Beschwerde durchaus möglich ist. Für die Beschwerde selbst ist es aber bitter, denn die ist verspätet.
Zum Abschluss hätte ich dann doch noch eine Frage. Und zwar, hätte denn der vermeintliche Patentverletzer, der im Einspruchsverfahren zweimal versucht hat, beizutreten, überhaupt selber Beschwerde einlegen können gegen die Entscheidung der Unzulässigkeit der ersten Beitritte, wenn er fristgerecht eine Beschwerde eingereicht hätte?
Ich gehe schon davon aus, weil letztendlich ist ja die Entscheidung der Einspruchsabteilung zweigeteilt. Einerseits betrifft sie die beiden Beitritte des Beitrittswilligen, die zurückgewiesen wurden, und andererseits die Entscheidung in der Sache. Und hätte der vermeintliche Verletzer innerhalb der Beschwerdefrist Beschwerde eingereicht und auch zu den beiden Zurückweisungen seiner ersten beiden Beitritte, also vor allem zum zweiten Beitritt, Stellung genommen, dann hätte sich die Beschwerdekammer auch inhaltlich mit dem zweiten Beitritt auseinandersetzen müssen und hätte hier ihre Rechtsauffassung anstelle der Einspruchsabteilung setzen können. Das heißt, möglicherweise hätte der vermeintliche Verletzer auf diese Weise es schaffen können, dass er als Beitretender im erstinstanzlichen Verfahren in das Verfahren hineinkommt und damit auch Beschwerdeführer in der Sache sein kann.
Wenn wir uns jetzt nochmal die Voraussetzungen für einen Beitritt anschauen, dann wissen wir aus der Rechtsprechung, dass ein Beitritt auch noch während des anhängigen Beschwerdeverfahrens erfolgen kann. Damit müsste mit dem dritten Beitritt doch jetzt alles gut gegangen sein, weil wir haben, Klage ist erhoben, sie ist zugestellt und innerhalb von diesen 3 Monaten, wenn die Klage im Juni zugestellt worden ist, dann ist im August doch alles gut, dann sind wir innerhalb von dieser 3-Monatsfrist, alle Voraussetzungen sind erfüllt, der dritte Beitritt müsste doch geglückt sein, oder?
Ja, der war zulässig und damit konnte die Beitretende im Beschwerdeverfahren jetzt auch endlich alle ihre Argumente präsentieren. Aber die Entscheidung nimmt noch eine weitere unerwartete Wendung. Was glaubst du, was könnte jetzt noch passieren, damit wir unseren Beitretenden wieder aus dem Verfahren kicken?
Vielleicht war die Feststellungsklage unzulässig?
Interessanterweise kommt es darauf gar nicht an nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Es reicht aus, wenn das Verfahren, das dem Beitritt zugrunde liegt, zum Zeitpunkt des Beitritts anhängig ist, was auch immer jetzt Anhängigkeit bedeutet, aber die spätere Unzulässigkeit der Feststellungsklage oder das Ende des Klageverfahrens kann den Beitretenden jetzt nicht wieder rausschmeißen.
Das heißt, ich könnte sogar die Feststellungsklage wieder zurücknehmen und das hätte keinen Einfluss auf den Beitritt.
Das müsste grundsätzlich gehen, auch wenn ich es jetzt in der Praxis nicht ausprobieren würde.
Aber was jetzt noch passiert ist, ist, dass der Einsprechende seine Beschwerde zurückgezogen hat.
Das ist jetzt ein harter Tobak für unseren Beitretenden?
Das ist wirklich harter Tobak, ja. Denn seit der G3 aus 04 wissen wir, dass das Verfahren eigentlich beendet. Man erkennt an der Entscheidung, dass die Kammer mit dem Verfahrensergebnis jetzt nicht wirklich zufrieden war. Die hat in ihrer Entscheidung immer schon durchblicken lassen, dass die Art, wie man mit der Beitretenden umgegangen ist, irgendwie suboptimal war.
Du hast ja die G3 aus 04 erwähnt als sehr relevante Entscheidung für diese Fallkonstellation. Was hat denn die G3 aus 04 genau ausgesagt?
Die G3 aus 04 betrifft im Prinzip genau unsere Fallkonstellation, nämlich dass während des Beschwerdeverfahrens ein Beitritt erklärt wurde und danach der Einsprechende als einziger Beschwerdeführer seine Beschwerde zurücknimmt. Und in dieser Situation ist das Beschwerdeverfahren einfach zu beenden. Letztendlich läuft es dann darauf hinaus, dass die erstinstanzliche Entscheidung rechtskräftig wird.
Du nimmst da Bezug auf eine inhaltliche Entscheidung der Beschwerdekammer. Das kommt für mich jetzt doch überraschend, denn eigentlich hat die Einsprechende als einzige Beschwerdeführerin doch ihre Beschwerde zurückgezogen und damit müsste das Verfahren ohne schriftliche Entscheidung einfach enden.
Ja, das hätten wir uns auch gedacht, aber die Beschwerdekammer war mit dieser Situation der G3 aus 04 so unzufrieden, dass sie der großen Beschwerdekammer jetzt noch einmal vorgelegt hat, ob die Entscheidung G3 aus 04 immer noch oder tatsächlich wirklich stimmt. Das heißt, die Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung der großen Beschwerdekammer die Frage vorgelegt, ob nach der Rücknahme der einzigen Beschwerde das Verfahren mit einem während des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen noch fortgesetzt werden kann.
Das heißt, unser Fall hat sich jetzt entwickelt von einer Beitrittsproblematik im Einspruchsverfahren zu einer Beitrittsproblematik im Beschwerdeverfahren und hat letztendlich in einer Vorlagefrage für die große Beschwerdekammer geendet, die wir uns dann in der nächsten Folge anschauen werden. Kannst du uns trotzdem noch mal kurz zusammenfassen, was für dich die relevantesten Punkte aus diesem konkreten Verfahren und den Aspekten sind, die wir heute besprochen haben?
Wir haben gar nicht so sehr Lösungen gekriegt, aber zumindest ein Problem aufgezeigt gekriegt, nämlich es wäre interessant gewesen, die Frage zu klären, wann eine negative Feststellungsklage als erhoben gilt und vor allem die Frage, ob eine Verzögerung der Zustellung dazu führt, dass der Beitretende dem Verfahren nicht beitreten kann, die wäre sicherlich klärungsbedürftig gewesen. Sie konnte aber nicht geklärt werden, weil der Beitretende einfach nicht rechtzeitig in die Beschwerde gegangen ist und damit die Zurückweisungen der ersten beiden Beitritte formell rechtskräftig geworden ist. Im Beschwerdeverfahren hat die Einsprechende dann ihre Beschwerde zurückgezogen und nach der Entscheidung G3/04 wäre das Verfahren beendet gewesen. Die Kammer hat jedoch die gleichen Fragen, die auch der Entscheidung G3/04 zugrunde lagen, nochmal vorgelegt und jetzt auch neue Argumente dafür gebracht, dass das Verfahren mit dem Beitretenden alleine fortgesetzt werden kann. Sie will also offensichtlich von der Rechtsprechung der großen Beschwerdekammer abweichen.
Ja, vielen Dank, lieber Michael, für die spannende Diskussion über diesen interessanten Fall. Wie gewohnt werden wir uns in der nächsten Folge dann die Entscheidung der ob die große Beschwerdekammer hier einen neuen Ansatz findet oder ob sie doch die alte Rechtsprechungslinie, also die aus der G3/04, bestätigen wird. Bis zur nächsten Folge. Servus Michael.
Servus Lukas.
Das war ein IP Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.